so passt es nicht. Würde ich sagen, wir beginnen. Guten Tag. Ich habe heute vor, dass ich Ihnen kurz mal vorstelle, wie ich mir dieses Semester, diesen Durchgang durch dieses Semester vorstelle, welche Texte wir vorhaben oder welche Texte Grundlage dieser Vorlesung sind. Und natürlich die ganzen Fragen, die wir jetzt am Anfang beantworten werden, nämlich wie organisatorisch die ganze Lehrveranstaltung abgewickelt wird. Ich kann gleich darauf hinweisen, also es gibt einen Tutor, Eckhard Lindner, er sitzt vorne hier. Seine E-Mail-Adresse ist auch angegeben. Er verwaltet unter anderem auch die Literatur und Moodle. Das heißt, wir haben schon ein fertiges Moodle eingerichtet, beziehungsweise er, dankenswerterweise, hat schon ein fertiges Moodle eingerichtet. Das heißt, wenn Sie zu dieser Vorlesung auf Moodle gehen, dann finden Sie die gesamte Literatur, die ich mehr oder weniger als Hintergrund in dieser Vorlesung behandeln werde, schon auf Moodle gestellt. Und Sie finden dort vor allem auch das Semesterblatt, das wir angefertigt haben, über das ich heute dann auch sprechen werde. Das heißt, anhand dieses Semesterblatts werde ich Ihnen dann sagen, was in etwa die Bereiche sind, die Themen sind, die ich bei den einzelnen Wochen, also bei den einzelnen Lehrveranstaltungen behandeln werde. Das ist allerdings natürlich nur ein grober Rahmen, also ich werde mich nicht genau an diese Einteilung halten, aber sie soll vor allem Ihnen dienen, damit Sie ein klares Konzept davon haben, was Sie selber lesen sollten im Laufe dieses Semesters. Sie wissen ja, das ist eine VOL, das heißt, das ist eine Vorlesung mit Lektüre. Und ich habe für jede Woche ein bestimmtes Package an Texten für Sie in diesem Semesterblatt angegeben, so dass die einzige Voraussetzung, die ich an Sie habe, um dann auch eine Prüfung zu machen, die wäre, dass Sie wirklich immer im Vorhinein, also bevor ich Ihnen das sage hier, diese Seiten, die ich angegeben habe für die einzelnen Wochen, wirklich auch in dieser Woche lese, so dass ich hoffe, wenn Sie selbst diese Texte gelesen haben und dann ich Ihnen noch etwas zu diesen Texten sage in der Vorlesung, dass Sie dadurch ein kontinuierliches mitbekommen und auch natürlich die Möglichkeit haben, in der Vorlesung selbst schon Fragen zu stellen. Das heißt, die Vorlesung ist so konzipiert, dass ich mehr oder weniger, die meisten von Ihnen kennen mich ja, eher frei über diese Texte, die wir vorhaben zu besprechen, sprechen werde und Sie natürlich jederzeit die Möglichkeit haben, mich zu unterbrechen, Fragen zu stellen, also ich in gewisser Weise dann auch von Ihren Inputs her nochmal versuche, frei auf Ihre Fragen und Inhalte, die Sie beschäftigen, einzugehen. Also das ist mal das ganz Grobe. Das Nächste, was Sie sicher wissen wollen, ist, wie kommen Sie zu einem Zeugnis? Also wie immer bei Vorlesungen ist es so, dass ich am Ende vier schriftliche Prüfungstermine anbieten werde. Der erste schriftliche Prüfungstermin wird schon die letzte Einheit am 28.01. im Jänner sein. Das heißt, Sie können dort schon antreten, um mehr oder weniger aus der frischen Kenntnis des Semesterstoffes gleich sich in die Prüfung zu begeben und dann auch Ihr Wissen kundzugeben. Also wie Sie, ich sage das jedes Jahr, ich empfehle Ihnen auch sehr, gleich den ersten Prüfungstermin zu nehmen, weil normalerweise, wenn Sie wirklich die Texte gelesen haben und dann auch hier waren, um die Vorlesungen zu besuchen, es so ist, dass Sie sich sicher wesentlich leichter tun, wenn Sie gleich den ersten Prüfungstermin Ende Jänner nehmen und nicht warten und dann sukzessive natürlich auch die Inhalte der Vorlesung wieder vergessen. Also das heißt, ich mache immer einen sehr großen ersten Termin Ende des Semesters und dann wird es aber noch im März, April 3 weitere Prüfungstermine geben. Ja? Gibt es jetzt zu diesem allgemeinen organisatorischen von Ihnen Moodle, ist glaube ich eh jedem bekannt, und Prüfungszeugniserwerb, gibt es dazu von Ihnen her gesehen Fragen noch? Sonst kann ich dann gleich beginnen, in den wichtigeren Teil, nämlich in den inhaltlichen Teil überzugehen. Das überlasse ich Ihnen. Wenn Sie die Vorlesungen aufzeichnen wollen auf Audiothek, Sie können das machen. Da ich aber kein Supermarkt bin und gegen das Supermarktprinzip an Universitäten immer wieder ankämpfe, Sie werden hier sowieso schon völlig verwöhnt. Die Literatur ist vorgekaut auf Moodle. Sozusagen, Sie müssen all das nicht mehr machen, was wir mussten, nämlich noch in die Bibliotheken gehen, um uns die Literatur zu holen. Aber es gibt meiner Meinung nach auch aus philosophischen Gründen gute Gründe zu sagen, ich möchte Ihnen nicht alles vorgeben. Also, Sie kommen hierher, bedienen sich und gehen wieder raus aus der Vorlesung. Ich bin der Meinung, eine Vorlesung, auch eine Vorlesung, ist eine interaktive und dialogische Sache. Und das heißt, wenn Sie eine solche Aufnahme wollen und es dann dem Eckhard Lindner, dem Tutor, schicken wollen, dann gerne. Aber das müssten Sie sich selber organisieren, wer das macht, wie Sie das machen. Also es gibt hier auch ein bestimmtes Prinzip an Selbstorganisation. Wenn die Selbstorganisation natürlich so weit geht, dass Sie sich zu einzelnen kleineren Lesekreisen zusammenfinden, die dann diese Lektüren noch freiwillig gemeinsam lesen, dann habe ich auch dagegen nichts einzuwenden. Also, wenn Sie das so... Ist die Frage beantwortet? Also Sie können aufnehmen, aber Sie müssen das selber organisieren. Okay, wenn es keine organisatorischen Fragen mehr gibt, dann würde ich ein bisschen versuchen, was habe ich vor, inhaltlich in diesem Semester zu machen. Ein bisschen was haben Sie ja wahrscheinlich über die Information auf Univis schon gehört und natürlich über den Titel. Der Titel lautet Das Fleisch der Immanenz, Spinoza, Nietzsche, Deleuze, und ich habe dann auch noch hinzugenommen in den letzten Einheiten ein paar außereuropäische Denker, weil mir das wichtig ist, dass wir die rein europäische Perspektive auf die Philosophie immer wieder sprengen. Darum mache ich ja auch interkulturelle Philosophie. Also das hat sich, ist das Einzige, was sich ein bisschen gegenüber der Ankündigung geändert hat. Sonst werde ich mehr oder weniger strikt bei dem bleiben, was Sie auch finden auf Univis. Was heißt das, das Fleisch der Immanenz? Warum habe ich diesen Titel gewählt? Also zunächst mal vielleicht die einfachere Frage ist die, warum Immanenz? Ja, es gibt eine nicht unbedeutende Tradition europäischer Philosophie, die gerade diesen Gedanken der Immanenz stark gemacht hat und, wie ich hoffe, zeigen zu können, im Laufe des Semesters aus guten Gründen. diesen Terminus der Immanenz sehr stark gemacht haben in ihrer Philosophie. Und nicht zufällig natürlich sind jene Denker, aber nicht ausschließlich nur jene, die sich ganz stark auf diese immanenzphilosophische Seite geschlagen haben, Spinoza, Nietzsche, Deleuze. Ich werde auch stark dann noch auf einen anderen Denker, Agamben, eingehen, aber Agamben vor allem von der Seite, weil er selbst eine sehr wichtiges kleines Büchlein oder einen Text geschrieben hat, Reine Immanenz, in der er selbst versucht, Deleuze Interpretation der Immanenz zu fassen, zu interpretieren. Also wenn Sie so wollen, Agamben wird auch eine wichtige, Giorgio Agamben, den Namen kennen Sie ja wahrscheinlich, der wird auch eine wichtige Referenz sein, aber nicht als Agamben, sondern als Interpret von Deleuze. Der Gedanke der Immanenz ist sicher sehr prominent im 20. Jahrhundert geworden durch den Namen Gilles Deleuze. Sie wissen, einer der wichtigen großen Philosophen des 20. Jahrhunderts in Frankreich, der, und damit möchte ich dann auch beginnen inhaltlich, der sagt, der Gedanke der Immanenz wurde nicht von ihm, sondern von einem anderen klar und deutlich schon ausgesprochen. Der Name dieses anderen ist Spinoza. Das heißt, Deleuze, der im 20. Jahrhundert eben diesen Gedanken der Immanenz wieder forciert, sagt, es hat diesen Gedanken, dieser Gedanke wurde schon gedacht, und er wurde vor allem gedacht in der Philosophie von Spinoza, und zwar in dieser Hinsicht, dass er sagt, Spinoza war der Erste, der ganz klar jede Form der Transzendenz, und damit haben wir einen der wichtigen Gegenbegriffe zur Immanenzphilosophie, der jede Illusion von Transzendenz versucht hat auszuschalten. Also der Gott Spinozas, mit dem die Ethik gleich beginnt, ist ein Gott, der radikal gegen jegliche Transzendenzvorstellung von Gott ins Spiel gebracht wurde von Spinoza selbst, was Spinoza eben dann, obwohl die Ethik das erste Wort, also sie beginnt mit der Überschrift von Gott, wurde gerade dieser Denker des Absoluten, dieser Denker von Gott als der Natur selbst, immer wieder und schon sehr früh als Atheist bezeichnet, als Immoralist, sozusagen als jemand, der gleichzeitig in seinem Immoralismus, in seinem Atheismus auch eine ganz bestimmte Form von Materialismus gepredigt hat. Und das sind drei Begriffe, die ganz eng verbunden sind für Spinoza, für Deleuze und für Nietzsche mit dem, wogegen ein solcher Gedanke der Immanenz auftritt. Nämlich der Gedanke der Immanenz tritt auf in Hinsicht auf das, dass hier Ethik etwas anderes bedeutet als Moral. Das würde ich mal sagen. Also unter Transzendenzillusionen werden vor allem drei Termini verstanden. Das erste ist die Gleichsetzung von Ethik mit Moral. Sie wissen, Nietzsche hat geschrieben, jenseits von Gut und Böse. Spinoza hat eine Ethik entwickelt, in der jede Form von Gut und Böse immer nur relativ zur Lebensäußerung einer bestimmten Lebensform gedacht wird. Das waren eben ganz bestimmte Gründe, warum diese Philosophien oder diese Ethik als solche sich verstanden hat, als ein Nicht-Kurzschließen von Ethik mit Moral. Also Immanenzgedanke, so wie ich ihn versuche, im Laufe des Semesters darzulegen, ist ein Gedanke, in dem sehr wohl eine Ethik intendiert wird, aber eine Ethik, die sich radikal jenseits von Gut und Böse stellt. Wie das zu denken ist, ist einer der wichtigen Gedanken einer Immanenzphilosophie. Das zweite ist, Hier wird von Gott gesprochen. Das heißt, Immanenzphilosophie ist sehr wohl so etwas wie eine Philosophie des Absoluten. Das finde ich eine interessante Sache, weil, wenn Sie so wollen, aus eher marxistischen Gründen von Deleuze her, eine Art von schwacher Liberalität negiert wird. Das heißt, auch wenn wir uns jenseits von Gut und Böse, also jenseits von Moral stellen, aber gleichzeitig eine Ethik implizieren, heißt das nicht, dass wir in einen völligen Relativismus uns hineinbegeben. Nein, der Gedanke der Immanenz ist gerade ein Denken, um mich hegelianisch auszudrücken, jedes philosophische Denken ist auch ein Denken des Absoluten, oder wie der deutsche Idealismus es in der Frühzeit genannt hat, jedes philosophische Denken hat auch ein Moment der Unbedingtheit. Es gibt sehr wohl so etwas wie Radikalität im Denken, das heißt eine Ebene von Denken, die sich nicht einfach nur in die Relativität von Perspektiven und Werte hineinlegt. Das ist für mich ein wichtiger Ding, das heißt, es ist sehr wohl ein Denken des Absoluten, klassisch gesprochen, es ist ein Denken Gottes, aber, und genau das hat Spinoza schon den Vorwurf eingebracht, obwohl er so viel vom Absoluten und von Gott spricht, ein Atheist zu sein, dieser Gott steht in einer seltsamen Nähe zu dem, was lange Natur geheißen hat. Ja? Sie kennen viele von Ihnen wahrscheinlich die berühmte, eine der ganz berühmten Formulierungen von Spinoza, Deus sive natura. Deus, Gott, das spinozistische Gott, das heißt, oder sprich, heißt die Natur. Es gibt hier eine seltsame Nähe, dieses Denken des Absoluten, dieses Denken, ich sage es absichtlich, Gottes, das aber in eine sehr große Nähe zu dem kommt, was wir auch ersetzen könnten, dieses Wort, durch ein Denken der Natur. Also Immanenzgedanke, das heißt vor allem, dass wir uns wieder hineinbegeben, auch in eine Art Denken der Natur, aber natürlich jetzt in einem Sinne, wo Natur vor allem als eine konstruktive, schöpferische Kraft gedacht wird und nicht so etwas wie eine uns vorgegebene Natur im Sinne eines simplen Naturalismus. Also das wird auch ein großes Thema der gesamten Vorlesung sein. Was heißt hier Natur? Wenn wir diesen Begriff gerade auch wissen, denn ganz bestimmte Tendenzen der Gegenwartsphilosophie, die alles auf Kultur, Cultural Studies, alles auf sozusagen, alles sind Konstruktionen des Menschen, die hier den Begriff der Natur wieder hereinholen, nicht um irgendwie eine uns vorgegebene Form von Natur zu denken, sondern um die Natur als eine Art schöpferische Kraft oder immanentes Leben zu denken, das nicht nur in und durch den Menschen selbst sich manifestiert. Ja? Also der Begriff der Natur in diesem Sinne eines immanenten Lebens, das ist etwas, was weit über den Menschen hinaus zu begreifen ist und das in gewisser Weise offensichtlich ganz viele Formen nichtmenschlichen Daseins mit einbegreift. Ja? Also es geht hier nicht nur um ein anthropologisches Denken des Menschen, sondern es geht gerade auch um ein Denken des Nichtmenschlichen, um ein Denken dessen, ob der Mensch, das ist jetzt mehr oder weniger ein indirektes Heidegger-Zitat, ob der Mensch nicht erst dann in seiner Menschlichkeit gedacht werden kann, wenn man ihn in Bezug auch zu dem Nichtmenschlichen denkt. Sozusagen auch da eine bestimmte andere Konzeption des Politischen, die sich auftut, nämlich die Frage, ist es wirklich der politische Raum nur der Raum, in dem wir hier in diesem Hörsaal mehr oder weniger nur Menschen parlamentarisch sich verabreden, um dann ganz bestimmte Regeln zu erfinden? Oder heißt es, den politischen Raum des Menschlichen zu betreten, auch vor allem das Nichtmenschliche als radikalen Bestandteil des Menschen selbst mit, das heiligerisch zu sagen, in die Sorge zu nehmen? Also das heißt, das wird auch ein großes Thema sein. Was heißt es hier, den Menschen so zu denken, dass der Mensch gerade ein Wesen ist, das sich selbst nicht genügt, sondern das wesentlich in seiner Natur als solches verwoben und hineingewoben ist in mannigfaltige Formen des Nichtmenschen.
Ist das nicht schon ein Begriff Mensch enthalten, dass man etwas erst dann definiert, wenn es etwas anderes gibt, das nicht dem entspricht? Ist das nicht schon
pathologisch? Genau. Ganz sehr gute Frage, nur was ist dieses andere und ist dieses andere in der klassischen Logik, auch zum Beispiel in der Logik von Aristoteles, also dem Begründer der abendländischen Logik, ist eben dieses andere, was der Mensch nicht ist, etwas, was wesentlich als ein Außen, als ein Eck gedacht wird. Ja? Griechisch Ektu, ja? Das Außerhalb. Ich kann dann sagen, okay, ich definiere den Menschen als so und so und sage dann natürlich auch, was der Mensch nicht ist. Ja? Und ich sage dann, der Mensch ist Mensch und er ist nicht Baum oder er ist nicht Tier. Jetzt ist natürlich die große Frage, und die ist auch natürlich Aristoteles klar, als einem der großen Begründer der abendländischen Logik, dass man sagen kann, wie ist dieses kleine Wörtchen nicht, dieser Ausschluss zu verstehen. Ja? Ich als Mensch bin Mensch und bin nicht Tier. Oder ich als Mensch bin Mensch und bin nicht Baum. Ich als Mensch bin Mensch und bin nicht Wald. Jetzt können wir denken, dieses Nichts ist eine Art Außerhalb, eine Exklusion. Es ist etwas, was ich nicht bin im Sinne dessen, dass es von außerhalb von mir steht, dass ich in meiner Definition dieses Außen mehr oder weniger als das andere, das ich nicht bin, aus mir hinausstelle und damit eben gerade in ein bestimmtes Verhältnis der Alterität, der Andersheit zu diesem komme. Ich bin Mensch und nicht Wald. Jetzt wird ein ganz wichtiger Teil einer Immanenzlogik sein, ob man dieses Außen nicht auch anders denken kann, nämlich eher mit Deleuze, mit Leibniz als Formen der Faltung. Das wird ein wichtiges Thema sein. Ist es nicht so, dass ich zwar in gewisser Weise das andere zum Wald bin, dass der Wald da draußen in gewisser Weise exkludiert ist, aber ist dieses draußen wirklich so ein anderes, dass ich es nicht in gewisser Weise in dies, dass ich nicht selbst der bin, in einem Bezug, in dem ich eher dieses Außen in meinem, jetzt eine Heideggersche Formulierung, in meinem in der Welt sein hereinhole in mein eigenes Dasein, es sozusagen den Wald in mich hineinfalte, eher als dass ich ihn nur ausschließe. Das heißt, wir kommen mit Leibniz, mit Deleuze, mit Foucault in eine Logik der Falte oder der Einfaltung dieses Außen. Das heißt nicht, dass ich nicht sage, zwischen einem Baum und einem Menschen sind radikale Unterschiede, aber gibt es den Menschen noch ohne Wald und Bäume? Oder hat uns nicht gerade die Logik der, wie wir heute sagen würden, der Ökologie gezeigt, dass dieser Ausschluss nie ein radikaler Ausschluss sein kann? Würden wir wirklich die Bäume als das radikal andere zum Menschen erfahren, dann würden wir irgendwann Probleme bekommen, als Menschen noch atmen zu können. Ja? Das heißt, dieses Exkludieren ist offensichtlich etwas, wo zwar etwas draußen und ein Nicht-Ich ist, ein anderes, aber dieses andere auf der anderen Seite nicht einfach nur draußen bleibt, sondern gleichzeitig hereingeholt, eingefaltet wird in mein eigenes Dasein oder Selbstsein. Das heißt, Logik der Immanenz ist gerade auch eine Frage, wie eine solche Logik der Implikation und nicht der Ausschlusslogik zu denken ist. Das heißt, die Frage von Immanenzphilosophien sind auch Fragen einer alternativen Form von Logik, die hier funktioniert. Aber darüber hoffe ich dann im Laufe des Semesters noch klarer ein bisschen Aufschluss zu geben, was damit gemeint wird. Aber das wird auch ein Thema sein, das uns beschäftigen wird. Ja? Also ich habe jetzt gesagt, das eine war die drei auf, was ist das Gegenmodell von Immanenz? Ich habe gesagt, laut Spinoza, laut Nietzsche sind das vor allem drei Anschuldigungen, nämlich der eine ist eben der Immoralismus, dagegen setzen die Immanenzphilosophien Ethik, Ethik ist nicht gleich Moral. Das zweite, habe ich gesagt, ist eine Art Materialismus, die diese Denker immer wieder als Vorwurf bekommen haben. Und das habe ich schon angedeutet durch das Wort, diese Art von Denke ist eine, die per se in einem tiefen Versuch steht, so etwas wie eine Philosophie der Natur, so etwas, Sie wissen vielleicht, oder wenn ich frage, was ist das griechische Wort für Natur eigentlich, weil in Deutschland funktioniert das alles nicht wirklich. Natürlich, das klingt schon ganz anders. Also wenn ich sage, Denken der Natur, dann denkt man im deutschen Raum gleich sowas auch an Romantik oder irgendwie sowas. Ja. Aber das klingt schon sehr anders, wenn ich das alte griechische Wort für Sein nehme, nämlich das lautet Physis. Das deutsche Wort Natur ist auch eine Übersetzung dieses griechischen Worts Physis. Und dann sehen Sie die Notwendigkeit, warum beim Denken dieser Natur von immanenzphilosophischen Ansätzen her offensichtlich, sprich beim Denken der Physis, immer auch stark die Frage, welche Formen der Materialität den Dingen dazu kommt, ins Zentrum. Daher, Immanenzphilosophien hatten immer wieder den Vorwurf, nicht nur immoralisch oder amoralisch zu sein, sondern sie hatten den Vorwurf, Formen des Materialismus zu sein. Und das waren natürlich alles Formen, die schlecht waren. Also wir haben den, und das dritte eben, was ich gesagt habe, die dritte Transzendenzillusion, wie das Deleuze im Anschluss an Spinoza sagt, ist die des Atheismus. Das heißt, es wird ein großes, es wurde dann gesagt, ja gut, die setzen ja das Wort Gott mehr oder weniger mit der Natur gleich. Und sie machen, und jetzt kommen wir auf eine ganz wichtige, wie das eher politische Dimension dieses Denkens, sie setzen nicht nur Gott mehr oder weniger in die Nähe von Natur, sondern sie machen etwas, was permanent unter Heresieverdacht über viele Jahrhunderte stand. Sie machen keine klare Unterscheidung damit mehr zwischen Gott und den Geschöpfen, sozusagen zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpfer. Das waren die klassischen Vorwürfe auch an Spinoza. Sie wissen vielleicht, Spinoza hat nicht nur, dass auf ihn ein Attentat verübt wurde, also sozusagen, das war noch ein Denker, der mit seinem Blut eingetreten ist für das, was er lehrt, und hatte daher sozusagen Übergriffe, dass hier ein Verrat an der wahren Theologie stattfindet, sondern Spinoza war dann auch jemand, der eben aus der, er selbst war natürlich, kommt aus der jüdischen Community, war ein jüdischer Denker, hat sich selbst auch als ein jüdischer Denker, der in einer sehr großen, eigentlich affirmativen Beziehung zu dem starken Christentum in den Niederlanden stand. Sehr viele seiner Freunde waren gleichzeitig auch Christen, was in der Zeit noch nicht so üblich war, dass man mehr oder weniger quer über die Religion, es war eine Zeit radikaler Religionskriege in Europa. Und er selbst wurde aber aufgrund dieser Überzeugungen, dass er immanenzphilosophisch argumentiert und damit für die orthodoxen Juden die Differenz zwischen Gott und den Geschöpfen nivelliert, auch aus der jüdisch-orthodoxen Gemeinschaft dann verbannt sozusagen und ausgeschlossen. Also Sie sehen schon, immanenzphilosophisch zu denken hat über viele Jahrhunderte war eine relativ gefährliche Angelegenheit, das heißt, uns geht es gut hier, wir können, nehme ich an, relativ unbedacht in diesem Vorlesen, ohne dass jetzt große Attentate auf uns ausgeübt werden, hier über immanenzphilosophische Denker unserer europäischen Geschichte sprechen. Es ist aber nicht unwichtig, dass das nicht zu erwähnen, dass das nicht immer so war. Das heißt, Nietzsche, um ihn jetzt ins Spiel zu bringen, Nietzsche würde sagen, dieser Gedanke hat Sprengkraft. Dieser Gedanke oder solches Denken kann auch als eine Form von Dynamit verstanden werden. Das waren die Metaphern, mit denen Nietzsche operiert hat, und Deleuze wurde immer wieder von seinen besten Interpreten interpretiert als eine Sprengkapsel des Werdens. Also sozusagen, das waren Bilder, mit denen versucht wurde, deren Denken zu charakterisieren. Ja, ja. Das ist so, dass ich jetzt heute Ihnen einfach mal so einen groben Überblick über das Ganze gebe. Als das, was ich gesagt habe, diese drei Illusionen, die werden Sie im Laufe dieser Textlektüren, die Sie ja auch vorhaben zu lesen, auf die werden Sie stoßen, zum Beispiel bei im zweiten Kapitel von Gilles Deleuze, Spinoza, praktische Philosophie. Also wenn Sie sich, kann ich gleich die Empfehlung geben, schauen Sie sich an das Textfile auf Moodle, Spinoza, praktische Philosophie von Gilles Deleuze, und lesen Sie sich gleich die erste Seite vom zweiten Kapitel durch, und dann werden Sie diese drei Termini nochmal viel besser von Deleuze als von mir erklärt bekommen. Ja? Also da stehen Sie nochmal immer im Moralismus, Atheismus, Materialismus. Das waren die Anschauungen. Ja? Und das heute, was ich hier mache, ist einfach mal so ein Thema, das mache ich immer so in der ersten Stunde. Das heißt, ich überfliege, auch wieder ein wichtiges Deleuze'sches Wort, mein Denken überfliegt mal voreilig, oder wie Steinweg sagen würde, überstürzt das Denken. Ich überstürze nun mal das ganze Semester, indem ich mehr oder weniger da durchrausche, um Ihnen überhaupt mal einen ersten Eindruck zu geben, über was ich sprechen werde, um was es hier im Laufe des Semesters gehen wird. Ich werde dann in den einzelnen Stunden ab nächster Stunde auf einzelne dieser Dinge, die ich heute mal erwähne, dann versuchen, länger und sozusagen systematisch auch nochmal einzugehen. Aber das ist vielleicht meine indische Verbildung auch, weil in der indischen Philosophie ist es ja so, dass bevor Sie lesen, Sie mal hören. Ja? Und dass Sie sich mal an irgendeine Form von Klang gewöhnen, und dann beginnen Sie diese Momente auseinanderzunehmen, systematisch. Und darum mache ich das auch immer so, dass ich in der ersten Vorlesung mal so eine Art Überblick gebe. Ja, also Antwort auf Ihre Frage wäre, nehmen Sie den Text zu sich, lesen Sie die erste Seite vom zweiten Kapitel Gilles Deleuze, Spinoza, praktische Philosophie. Genau, aber das ist genau die Theorie. Also wenn ich bin ja der versuche Ihnen mal zu sagen, in welche Richtung geht, was ist das Wort Immanenz, das im Titel vorkommt. Ja? Und wenn ich versuche, wie Sie das richtig gesagt haben, will ich sagen, was Immanenz ist, muss ich in bestimmter Weise auch sagen, was Immanenz nicht ist. Ja? Und diese drei Vorwürfe sind das, was Deleuze sagen würde, wenn man Immanenz falsch oder illusionär versteht, dann entstehen mehr oder weniger wie Nebel aus einem Teich, das ist natürlich auch sehr kantisch, wie Deleuze das denkt, sowas wie transzendentale Illusionen, kantischer Term. Ja? Also sozusagen, wenn man Immanenz falsch denkt, dann, wir werden dann noch hören, was das heißen soll, dann ist es so, dass notwendigerweise, wie in Kants Kritik der Vernunft, eine bestimmte falsche Vorstellung von Immanenz entsteht, die notwendigerweise dann so etwas wie den Gedanken von Transzendenz, den giftigen Gedanken von Transzendenz generiert. Und Deleuze wird eben sagen, das sind eben dann, wie Kant sagen wird, transzendentale Illusionen. Und eine Immanenzphilosophie versucht dann auch zu zeigen, wie es zu diesen spukenden Illusionen aus der Immanenz heraus, Ebene heraus, wie es zur Entstehung solcher Illusionen kommt und warum diese Illusionen gefährlich sind, nicht nur für das Denken der Philosophie, sondern auch für gesellschaftliche Prozesse, in denen wir uns befinden. Also das ist ja gerade in dem Buch Gilles Deleuze, Spinoza, praktische Philosophie, was Deleuze stark macht, dass die Ontologie, wie man das normalerweise sagen würde, also Immanenzdenken ist eine Form von Ontologie, eine Art Seinslehre. Ja? Und diese Seinslehre, das macht ja Deleuze in seinen Spinoza-Interpretationen, hat aber radikale gesellschaftspolitische Bedeutung. Und damit kann ich vielleicht gerade hinübergehend Ihnen auch da hoffentlich einen ersten Schnuppern oder eine erste Vermutung zu geben, woher das kommt. Deleuze sagt, das habe ich schon angedeutet, Spinoza hat vielleicht am reinsten diesen Gedanken der Immanenz ohne jede Illusion gedacht, weil Spinoza begonnen hat, das Sein univok zu denken. Das ist ein scholastischer Terminus. Weiß jemand, was heißt Univozität des Seins?
Stimme.
Genau, also da ist die Stimme, ja, die Einstimmigkeit des Seins. Ja, das war ein Gedanke, vielleicht wissen das einige, Martin Heidegger, ein anderer wichtiger Philosoph im 20. Jahrhundert, hat seine erste größere Arbeit über Duns Cotus gemacht. Und Duns Cotus war der andere Denker der Univozität des Seins, also neben Spinoza. Das heißt, Univozität des Seins heißt, es ist ein und dasselbe Sein. Genauer gesagt, wie Sie es gesagt haben, es ist ein und dieselbe Stimme des Seins, die durch alles Seiende hindurch spricht. Ja? Das ist für Deleuze vor allem ein politisch wichtiger Gedanke. Warum? Ich frage Sie, warum könnte der Gedanke, es gibt nur eine Stimme des Seins, die durch alle Formen von Seiendheit hindurch spricht? Da kann man sagen, okay, ja, im ersten Mal schaut das sehr trivial aus und so wie ein lieber Gott, der durch alle Dinge hindurch spricht. Nein, das ist für Deleuze nicht das Wichtige. Das Radikale an dem Gedanken liegt ganz woanders. Was ist, wenn ich sage, es gibt nur dieses eine univoce Sein, das in allen Dingen, vom kleinsten bis zum größten, spricht und sich durchhört? Was könnte das für ein Potenzial haben, jetzt auch in Bezug auf gesellschaftliche Verhältnisse? Was passiert bei dem Gedanken oder einer solchen Ontologie der Univozität des Seins oder der Immanenz? Was passiert, wenn ich sage, vom Kleinsten bis zum Größten? Ja? Eins, zwei.
Etwa werden Fürstenbrüder.
Ja, das ist eine Konsequenz, natürlich. Es spricht in dem Etwa da unten dieselbe ungewohnte Stimme des Seins wie oben beim Kaiser und beim Fürsten. Das ist eine der wichtigen Implikationen.
Die Gleichheit. Die Gleichheit aller.
Ja, natürlich. Sie kommen zu einer radikalen Ontologie der Egalität. Was waren andere Konzeptionen? Denken Sie zum Beispiel an Augustinus oder den Gegengedanken der Analogia Entis. Wie wird da sein gedacht? Ja? Also ich fasse nochmal zusammen, das ist Deleuze Leser. Hier wird sein enthierarchisiert. Hier gibt es keine Pyramide mehr, auf die hin das Sein zuläuft, sondern es partizipiert Seiendes an dem einen, in allem gleich daseinenden Sein.
Negiert das dialektische Denken, oder? Das negiert das dialektische Denken.
Sehr gut. Zweite Sache, es ist ein Hieb gegen Hegel. Einer der Erzfeinde von Deleuze und einer der wie Deleuze sagt, Spinoza nicht verstanden hat. Hegel hat ja Spinoza interpretiert und hat gerade, wissen Sie zufällig, was der Vorwurf von Hegel war gegen Spinoza? Wo ist die Schwäche von Spinoza in der Hegelschen Interpretation? Also was Sie sagen, Dialektik, also wie ist das formal aus? Genau. Das ist, was von Hegel kommt. Spinoza, wunderbar, großartiger Denker, aber er denkt nicht dialektisch, weil er nicht die Negativität denkt. Ja, er denkt nicht, wir müssen sozusagen, der arme Bettler ist arm, also über die Negation der Armut komme ich, erlöse ich ihn heraus aus der Armut mehr oder weniger hinein in andere bessere Verhältnisse. Das heißt, ich komme über die Negation der Negation. Also das Nichtsein soll, die Armut und so weiter soll negiert werden, um dann in die Befreiung, sozusagen in die Veränderung dieser Verhältnisse hineinzukommen. Ja, das wäre Negation der Negation, das ist dialektische Struktur. Ganz andere Denkfigur. Und das heißt, Hegel und an Hegel anschließende politische Denker sagen dann, das, was Spinoza macht, ist unpolitisch. Weil man damit eben nicht wirklich die Veränderungen der gesellschaftlichen Verhältnisse denken kann. Spinoza denkt aber ganz anders, wie Deleuze sagen würde, diese Verhältnisse. Wir haben schon eine Sache hingewiesen, nämlich er denkt sozusagen das Sein selber als ein völlig unhierarchisches Gefüge, ja, in dem alles da ist. Wenn ich zurückgehe zur Analogia Entis, die der Gegenbegriff in der Scholastik war, denken Sie zum Beispiel an Augustinus. Mit welchen Begriffen wurde hier immer gearbeitet? Ja? Warum ist der Fürst oder der Kaiser besser wie der Bettler? Weil er ontologisch gesprochen was ist? Er ist näher. Er ist näher, das ist immer dieses Wort. Er ist näher am Sein. Das heißt, sozusagen gesprochen, er hat mehr an Sein. Ja? Und dagegen treten diese Denker ein. Es gibt nicht die Rede von mehr an Sein, ist Unsinn. Es gibt nicht ein näher oder mehr, sondern die Dinge partizipieren alle an diesem einen univoken Sein. Da gibt es kein weniger und mehr auf der Ebene der Ontologie. Sein heißt bei Gott genau dasselbe wie bei den Geschöpfen. Das war der Krieg, der einem damals den Kopf fast gekostet hat, das auszudrücken. Denn in der Analogia Entis war es immer so, dass man sagt, okay, wie ist das Wort, kleine Wörtchen ist zu verstehen, wenn wir es beziehen auf ein Geschöpf, und wie ist es zu verstehen, wenn wir es beziehen auf Gott? Und die klassisch-theologische Antwort war, ja, Gott kann ja nicht auf die gleiche Weise sein, wie ein endliches Ding seiend ist. Ihm kommt natürlich Sein in einem ganz anderen Sinne zu, als sein endlichen Geschöpfen zu. Und daher wurde dann gesagt, daher kann das Wörtchen ist in Bezug auf Gott nur im analogen Sinne verwendet werden in Bezug auf die Geschöpfe. Das heißt, das Wörtchen bedeutet nur was Ähnliches, aber natürlich niemals im gleichen Sinne. Und genau dagegen sind schon mittelalterliche Denker wie Duns Corpus und so weiter aufgetreten, die gesagt haben, nein, das ist nicht so. Sein hat eine univoke Bedeutung. Es ist dieses eine Sein, an dem wir alle partizipieren. Und das führte natürlich dann auch nicht nur zum Vorwurf, damit können wir nicht mehr ein Höher, also sozusagen die Pyramide des Seins, weil es gibt dann nicht mehr die unteren, niederen Formen und dann irgendwo eben die Fürsten als die höchsten Erscheinungen, das ist die eine Sache, sondern es ist dann so, dass also diese Formen des Seins, die kommen einerseits enthierarchisierten Dingen selbst zu Und es ist so, dass dieses eine univoke Sein in seiner Gänze, das würden diese Denker sagen, in seiner Gänze vom kleinsten Atom bis hinauf zu, wenn Sie so wollen, zu sowas wie einer göttlichen Sphäre oder was immer, zu verstehen ist. Sein bedeutet in diesem Sinn immer ein und dasselbe. Also das ist auch ein wichtiges Moment dieser immanenzphilosophischen Ontologie oder dieses immanenzphilosophischen Denkens. Ja? Das wäre mal für mich so eine allererste Hinführung zum Thema gewesen. Jetzt würde ich, wenn Sie keine Frage mehr haben, mal versuchen, ein bisschen Ihnen vorzustellen, wie ich mir vorstelle, über welche Literatur ich wann irgendwas sagen werde, so dass Sie ein bisschen eine Ahnung haben, was Sie erwartet, wenn Sie sich an die Moodle-Lektüre wagen. Alles, was ist, radikal, alles, was radikal ist, alle diese Formen partizipieren an einer univoken Bedeutung von Sein und nicht an einer sozusagen äquivoken oder analogen Bedeutung. Also damit ist wirklich gedacht, das Wort Sein bedeutet bei einem Atom, bei einem Molekül, bei einem Quantum dasselbe und ist im selben Sinne da, wie es da ist, in höchst entwickeltsten und komplexesten Formen von Ding, von Entität. Und ich werde dann versuchen zu zeigen, dass für Leute wie Deleuze diese Gedanken radikale Folgen haben. Nämlich zum Beispiel nicht nur, wenn wir jetzt denken, okay, das wird problematisch für die Hierarchie zwischen Armen und Reichen, sondern das wird zum Beispiel auch höchst problematisch, und damit wird das Semester ja auch dann stark enden, mit Hierarchisierungen, wie wir gewohnt sind, wie es gibt irgendwo die hohe Sphäre des reinen Denkens. Es gibt das reine Denken und das ist in gewisser Weise die Sphäre, in der der Mensch seine höchsten Formen des Daseins vollendet. Und dann gibt es sowas wie wo, zum Beispiel für Aristoteles, über den wir auch immer wieder sprechen werden hier, wo das Leben beginnt, nämlich Nahrung. Also das ist nicht nur so, dass Hierarchien wie politische Hierarchien, sondern gerade auch bestimmte Hierarchien in klassischen Denkmodellen höchst fragwürdig. Ja, es ist eine Art Umwertung der Werte auch in dem Sinne, dass plötzlich gefragt wird, ja, aber warum denken wir so wenig über den Magen? Warum denken wir so wenig über Ernährung? Ja, schauen Sie zum Beispiel asiatische Philosophie, die sind voll mit diesen Fragen sozusagen des Ernährens, des Bauches, des Hara. Also sozusagen, das ist ja das Interessante an diesen Immanenzgedanken, da fallen ganz viele klassisch oder üblich gewordene Unterscheidungen von hoch und nieder zum Beispiel. Gerade zum Beispiel in der Tätigkeiten wie Nahrung. Ja, warum gibt es, oder es gibt ja, aber wenig, warum gibt es keine Philosophie der Küche? Kochen, das ist doch offensichtlich eine absolut fundamentale Tätigkeit des Menschen ist. Und warum sind diese ganzen Ebenen durch ein bestimmtes Bild von Denken verstellt als, ja, das ist halt nur ist. Ja, so. Und da hat das nicht viel mit dem zu tun, dass wir dann auch in bestimmte Formen hineinkommen, nur Essen heißt halt McDonald's. Ja, sozusagen. Das ist nur noch Essen. Ja, irgendwelche Hungerstillgefühle sättigen. Also das heißt, das sind grundsätzliche Fragen, die hier auftreten. Und wir werden am Ende sehen, dass Deleuze, Agamben, die Immanenzebene in der Tat ganz stark von der Ernährung sein.
Gibt der Mensch nicht ein bisschen so zu einer Reizreaktionsmaschine oder ein bisschen? Wird der Mensch nicht zu einer Reizreaktionsmaschine, zu einem Körper, der die Maschine durch den Haufen von den Reizen durchmanövriert hat?
Ja, das ist, wenn wir den Körper und die Natur mechanistisch starten. Ja, wenn wir sie mechanistisch starten, dann werden sie nach solchen Reiz-Reaktionsmodellen gedacht. Aber das, was hier, das, worauf diese ganzen Gedanken stark auch hinausläufen würden, ist, dass gerade diese Trennung, der große Gegner von Spinoza rein historisch, philosophiehistorisch, war Descartes. Und das heißt, das, was Sie jetzt sagen, Reizreaktionsmaschinen, Natur, das ist eben gerade eine der Folgen, wenn wir stark kartesianisch denken. Descartes war aber der große Gegner von Spinoza. Das heißt, wir werden immer wieder hören, dass Spinoza eben die Natur, den Körper nicht einfach als eine tote Maschine denkt, zu der dann die höhere Aktivität der Res Cogitas hinzukommt. Sozusagen, sie haben dann den Körper als völlig mechanistisches Totenklumpen und sie haben drüber eine Ebene vom aktiven, spontan denkenden Subjekt. Und genau das wäre eine Fluchtlinie des Denkens, die Deleuze völlig, gegen die er permanent in all seinen Werken anspricht. Das heißt, eine der großen Theorien von Spinoza wird sein, Entschuldigung, Spinoza wollte ich sagen, nicht nur, eine der wichtigen Linien von Spinoza ist, dass es so etwas wie übrigens Leibniz auch, so etwas wie eine tote Natur, eine rein mechanistische Natur es nicht gibt. Das ist die eine Ebene. Und das zweite, vielleicht wenn ich das auch jetzt schon kurz andeute, das zweite, und das ist natürlich der große Gedanke, der dann unter dem Schlagwort Poststrukturalismus firmiert hat in den letzten 30, 40 Jahren, ist das, dass hier versucht wird, ein radikales Denken von Lebendigkeit zu denken, das auf einer Ebene stattfindet, die nicht von den Subjekten und von dem Wort Subjekt kontrolliert und gesteuert wird. Das heißt aber, ein wichtiger Gedanke wird sein, dass gesagt wird, wenn ich sage, dass meine Verdauung nicht von mir bewusst kontrolliert und gesteuert wird, was ja ziemlich klar ist für jeden, dann heißt das eben nicht, dass das nur eine Descartesche tote Maschine ist. Das dagegen wird ja gerade angeschrieben, sondern es wird hier versucht, eine Form von Lebendigkeit, von Natur unter vielen Anführungszeichen denken, die also Natur oder wenn Sie, sage ich vielleicht akzeptierbar, eine Art Selbstorganisation materieller Prozesse zu denken, die in sich Formen der Lebendigkeit hat, die nicht über das Selbstbewusstsein und sozusagen die Selbstzentrierung des Menschen gesteuert sind und gesteuert werden. Das ist gerade eine Folge des Parallelismus von Spinoza und damit der Ablehnung von zwei Substanzen, wobei wie bei Descartes, bei Kant noch, dann die eine Ebene, eben die Ebene der Spontanität des Verstandes und des Geistigen ist, und auf der anderen Seite haben wir die tote Materie der Rezeptivität. Ja, genau das wird versucht in diesen Philosophien zu durchkreuzen. Diese Trennung, die wir aber in gewisser Weise kaum mehr durchkreuzen können, weil sie uns zu einer tiefen Gewohnheit geworden ist, die Welt zu betrachten. Und daher ist die Destruktion dieser Gewohnheit, wenn Sie so wollen, das wäre der größte Erfolg des Semesters, ja, wenn wir dahin kommen würden, dieses Bild des Denkens so zu dekonstruieren, dass wir von, wie Wittgenstein sagt, von diesem Bild nicht mehr vollständig gefangen genommen würden. Das wäre natürlich das Schönste. Also das ist auch, was Wittgenstein sagt. Freiheit des Denkens ist auch, sich von bestimmten Ererbten, und ererbt heißt natürlich nicht nur von der Natur, sondern auch von der Gesellschaft, ererbten Denkfiguren befreien zu können, indem diese Denkfiguren, von denen wir gefangen sind, so dass wir nicht mehr anders denken können, dass wir uns sozusagen diese Freiheit des Andersdenkenkönnens wieder erobern, indem wir die Befangenheit in solchen uns vorgegebenen Denkmustern dekonstruieren, und das heißt uns von diesen Gewohnheiten, in dem Fall kulturell angeeigneten Gewohnheiten, beginnen wieder zu befreien. Ja, das war eine der wichtigen Denkfiguren von Wittgenstein.
Was ist der Nachteil,
anders
zu denken, wie du willst? Was ist der Nachteil, jetzt transzendental zu denken, zu sagen, der Körper als Atom
und Materie? Das ist ein wichtiges Wort, das Sie jetzt gesagt haben. Deleuze ist ein großer Anhänger von Kant und Kants Begriff des Transzendentalen. Also Kant wird so, Deleuze sagt sogar, er nennt das Immanenzdenken immer wieder auch das Denken eines transzendentalen Feldes. Sie müssen aber natürlich unterscheiden zwischen transzendental und transzendent. Ja? Also sowohl Kant als diese Denker sind große Kritiker des Denkens der Transzendenz. Ja, also es gibt wahrscheinlich kein mächtigeres Buch als Kants Kritik der reinen Vernunft, die gerade versucht hat, mit diesen Transzendenzillusionen abzuschaffen. Ja, aber er hat, und da kann man vielleicht sagen, das ist, viele haben das gesagt, Kant war nicht der größte Sprachkünstler. Und in seiner Art, wie er schreibt, im Stil, wie er schreibt, ab und zu auch die Worte, die er gebraucht hat, waren nicht alle unbedingt glücklich. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum so vielen dann das schwerfällt, zwischen transzendental und transzendent zu unterscheiden. Denn transzendental im Sinne Kants heißt ja nur, es ist das, was mir das Machen einer Erfahrung immanent ermöglicht. Das heißt, das Transzendentale und das transzendentale Subjekt ist natürlich nicht transzendent im Sinne, dass es hinter der Erfahrung oder über der Erfahrung oder wo immer wäre, sondern transzendental heißt ja nur, es gibt im Machen von Erfahrungen ein Feld, um es deleuzianischer auszudrücken, das selbst nicht aus der gemachten Erfahrung selbst heraus entspringt. Das aber nur im Machen dieser Erfahrung da ist. Das transzendentale Subjekt ist nirgendwo anders als in der Erfahrung selber, aber so, dass es nicht aus der Erfahrung selbst abgeleitet wird. Ja? Und das kommt ganz nahe zu dem, was hier in dieser Vorlesung und auch vor allem eben von Deleuze als Immanenzdenken gedacht. Wenn man eben noch eine Radikalisierung machen würde, aber das wird sonst zu viel, dass man das hinzufügt zu einer Art transzendentalen Empirismus. Aber das wäre jetzt, glaube ich, zu viel, wenn ich jetzt auch noch über den transzendentalen Empirismus zu sprechen. Aber das ist wichtig. Was man gewinnt dadurch, das ist vielleicht dann am stärksten, wenn wir dieses kleine Büchlein Spinoza und die praktische Philosophie uns anschauen, indem wir fragen, was gewinnen, indem Deleuze wirklich fragt, was gewinnen wir, wenn wir diese transzendenten Illusionen abschaffen. Und die Antwort, die Deleuze geben wird, ist relativ groß, ein anderes Leben. Was wir gewinnen dadurch, ist ein anderes Leben. Und es geht um das Freilegen dieses anderen Lebens. Aber das ist die große Utopie oder die große, das große Versprechen, das Leute wie Deleuze geben. Das heißt, das Abschaffen dieser transzendenten Illusionen ist gleichzeitig das Schärfen der Linse für eine andere Form zu leben. Das ist, worauf das Ganze hinausläuft. Aber das kann ich nur mal ankündigen, ob Deleuze und diese Denker das dann einlösen können. Das ist eine Frage, die wir im Laufe des Semesters zu beantworten. behandeln haben. Es waren hinten, glaube ich, noch Fragen.
Das Fleisch, das sind die.
Genau, über das Fleisch will ich auch noch sprechen. Danke. Glaube ich, wie weit ich da durchkomme in Vorstellung der Texte. Das Fleisch der Immanenz, das habe ich so genannt, das ist unüblich, dass man das so nennt, will ich gleich sagen, also das ist Eigenproduktion Böhler. Das Fleisch der Immanenz habe ich so genannt, weil wir um einer bestimmten falschen Vorstellung oder einem Missverständnis von Immanenz vorzubeugen, nämlich dass man die Immanenzebene am Ende nur denkt, fast wie an aristotelischen leeren Behälter. Ja, als wäre die Immanenz nur der Gedanke, okay, es gibt so etwas wie ein letzten, allumfassendes Behältnis und das ist eine Art Ebene, die alle anderen Ebenen in sich beinhaltet und das wird dann ein relativ, sage ich mal, langweiliges, so fast nihilistische Interpretation von Immanenz. Ich habe das genannt, das Fleisch der Immanenz, um stark zu machen, dass Immanenz selbst eine Art und Weise des Lebens ist. Ja, dass der Anspruch besteht, dass hier der Anspruch besteht, dass man, ein berühmter Titel, ich weiß nicht, ist der da, kommt der da vor? Genau, da haben Sie sehen, 29.10. Schilde Lös, Immanenz, Doppelpunkt, ein Leben, drei Punkte. Das heißt, das ist dann der letzte Text von Deleuze vor seinem Tod, der dann postum erschienen ist, der handelt eben gerade von dieser Immanenz. Und da hat er sehr stark, Agamben hat einen ganzen Text dazu geschrieben über die Art und Weise, wie er hier die Zeichen setzt. Ja, den Doppelpunkt, die drei Punkte am Ende. Das heißt, die Immanenz öffnet sich und ist die Öffnung hin zu einem Leben. Und das sollte ich hätte es auch nennen können, Immanenz ein Leben. Aber das Wort Fleisch soll dahin denken, dass die Immanenz nicht einfach nur so etwas ist wie eine letzte Ebene, die alle Ebenen in sich selbst beinhaltet, sondern dass diese Ebene ihre eigene Form von Lebendigkeit hat, ja, dass diese Ebene sogar ihre eigenen Formen des Denkens, des Faltens, der Entfaltung hat. Das heißt, die Immanenz ist nicht nur ein Behältnis, sondern die Immanenz ist gleichzeitig eine Ebene, die ihr Leben entwickelt durch die Art und Weise, wie sie selbst historisch und so weiter gefaltet und entfaltet. Das heißt, das Fleisch ist die Art und Weise der Faltung, der Entfaltung dieser Ebene der Immanenz. Also darauf soll dieses Wort hinweisen. Was das genau bedeutet, das ist dann, dafür haben wir jetzt ein Semester lang Zeit, das auszuführen. Gibt es noch eine Frage? Dann gehe ich kurz noch der Vorlesung, das heißt, ich muss ja kein... Ah, doch. Wir 10 Minuten kann ich noch durchgehen, weil es ist bei mir so, das habe ich noch nicht gesagt, für den Ablauf der Vorlesung, ich mache das immer stockkonservativ französisch, nämlich am Anfang der Stunde gibt es immer ein Protokoll. Das heißt, es können sich jetzt dann in 10 Minuten sich 13 Leute circa melden, die für jede Stunde eine Art Zusammenfassung übernehmen. Also das schaut so aus, am Anfang der Stunde gibt es eine kurze Zusammenfassung von dem, was war in der letzten Stunde, so dass Sie alle, wenn Sie hierher kommen, nochmal kurz erinnert werden an das, was das Thema der letzten Stunde war. Und nach diesem kurzen 10 Minuten, bitte nicht länger, 10 Minuten mündlichen Zusammenfassung der vorigen Stunde von einer Studentin, ist das so, dass ich dann das nochmal aufgreife und von daher dann weitergehe zum Thema der jeweiligen Stunde. Das heißt, es können sich dann 13 Leute circa herauskommen, die ein solches Protokoll übernehmen möchten. Das ist dann für die auch Teil der Note. Das heißt, die 13 Leute, das heißt, es können nicht viele machen, 13 Leute, die das übernehmen wollen, die haben es dann so, dass sie dieses Protokoll machen und dazu eine mit 7 bis 10 Seiten schriftliche Ausarbeitung dieses Protokolls. Das wird, wenn es geht, innerhalb von 2 Wochen, weil ich würde dann gerne immer diese Protokolle, also der Eckhardt, der wird diese Protokolle dann auf Moodle Online stellen, so dass Sie auch für die Prüfung dann immer so eine Art Manuskript oder Zusammenfassung haben von dem, was war. Das heißt, diese Protokolle sind dann eine wichtige Grundlage auch für die Prüfung. Ja, weil da haben Sie so eine Art Zusammenfassung der einzelnen Stunden dann. Und dies werden dann auf Moodle auch bereitgestellt. Ja, das habe ich noch vergessen zu sagen. Und jetzt habe ich aber trotzdem noch ein paar Minuten Zeit. Also in dem, nochmal, dieses Semesterblatt ist nur ein grober Raster, an den ich mich halten werde. Es stehen immer dann Seitenzahlen dabei. Das heißt, das wäre die Textlektüre, die ich Sie empfehlen würde, immer zu lesen, bevor die Stunde stattfindet. Zum Beispiel nächste Woche steht da Gilles Deleuze, was ist Philosophie? Und dann steht unten Lektüre Deleuze, was ist Philosophie, Seite 42 bis 53. Ja. Jetzt gleich bei der ersten muss ich dazu sagen, das ist gleich das Schwierigste. Lassen Sie sich von diesen ersten Deleuze-Texten nicht zu sehr schockieren. Wenn Sie ein paar Worte verstehen von dem Ganzen, seien Sie zufrieden. Also das ist ein relativ schwieriger Text, den Sie so unvorbereitet nicht verstehen können. Ganz simpel. Macht nichts. Stürzen Sie sich mal da hinein, lernen Sie eine Fremdsprache kurz. Und ich wage ein zweites Versprechen, am Ende des Semesters werden Sie einige Dinge von diesem Text, den Sie jetzt nicht verstanden haben, verstanden. Ja? Also speichern Sie das einfach mal so ab, nehmen Sie ein paar Worte auf. Der Text ist zu schwierig, das ist wie Kants Kritik der reinen Vernunft. Sie können nicht einfach da 15 Seiten rausnehmen und den Anspruch haben, Sie verstehen das. Ich hoffe aber, dass im Laufe des Semesters Ihnen langsam klar wird, was Sie am Anfang gelesen haben. Ja, aber Sie müssen das nicht am Anfang gleich verstehen. Ich selbst werde dann schon nächste Stunde wahrscheinlich gar nicht so sehr auf die Seite 42 bis 53, sondern eher schon auf die Seite 53 bis 69 eingehen, von was ist Philosophie, die glaube ich dann auch schon ein bisschen verständlicher sind. In denen Deleuze jetzt wirklich auf Spinoza und historische Verweise vom Immanenzgedanken Bezug nimmt. Das heißt, er versucht ein bisschen zu sagen, ja, warum ist Spinoza so ein wichtiger Denker der Immanenz, inwiefern kann man Kant dazuzählen, inwiefern nicht und so weiter und so fort. Dann ist es so, dass wir eben diesen letzten Text vor seinem Tod von Gilles Deleuze kurz besprechen werden, also das ist, was ist Philosophie, gibt es zum Beispiel Surkamp, wie gesagt, das ist aber alles auf Moodle. Dann die nächste Sache ist eben, ich habe das auf Englisch, auf Moodle ist es aus Fluchtlinien aufs Deutsch, das ist Pure Immanenz, reine Immanenz von Gilles Deleuze, das ist eben dieser letzte Text vor seinem Tod, dort ist es so, dass er nochmal, da werden Sie dann schon sehen, da wiederholt er schon einige Passagen, die Sie gelesen haben in Was ist Philosophie, wo es vor allem um Fichte dann geht und die Frage, wie der späte Fichte, der plötzlich das Sein mit dem Leben verbindet, hier beginnt so etwas wie Immanenz zu denken und vor allem wird Deleuze jetzt konkret an einem Beispiel aus der Literatur, nämlich von Charles Dickens, wo es darum geht, wie ein Mensch am Sterben ist und wie in diesem Kampf zwischen Leben und Tod etwas auftaucht, wo er sagt, das ist hier die reine Ebene der Immanenz, gerade hier im Ringen des Lebens mit dem Tod. Das heißt, er wird in diesem Text jetzt dann schon, glaube ich, nochmal viel konkreter, indem er unseren literarischen Text analysiert, an dem er so etwas wie die Ebene der Immanenz festmachen will, im Sinne eines schon fast Toten, der aber noch lebt. Und in diesem fast Tod und noch Leben zeigt sich eine Ebene des Lebens, die er selbst eben mit dem Plane of Immanence, also mit der, ja, das muss ich dann erklären, Plane ist zweideutig, mit der Ebene der Immanenz, sage ich mal, zusammenbringt. Dann komme ich auf ein Buch, das ich Ihnen sehr empfehlen kann, nämlich die absolute Immanenz. Also dieser letzte Text von Deleuze wird jetzt von George L. Danton interpretiert. Und das ist, glaube ich, ein Buch, wo ich vermuten würde, wenn Sie zu dem Buch dann kommen, da beginnt Ihnen langsam zu dämmern, worum es geht. Ja? Das heißt, das ist meiner Meinung nach ein sehr wunderbarer Kommentar von diesem Text, eben von Deleuze, in dem einem so richtig nochmal aufgeht, aha, also das ist es, was Deleuze meint. Sie sehen schon, das ist einer meiner Favorites. Dann ist es so, dass ein nächster Favorite kommt, nämlich ein eigener Aufsatz von mir, Anna Böller, Immanent Expression. Das ist ein Aufsatz, der derzeit gerade in England erscheint, in einem Sammelband zur Immanenz, wo es vor allem darum geht, den Gedanken von Immanenz von der Seite der Philosophie und den Künsten her zu denken. Also das ist ein Text von mir, der ist auch auf Moodle. Dann ist es so, dass auch ein nächstes Lieblingsbuch von mir, also Sie sehen, die Merwe-Büchlein sind die, die ich am liebsten habe, das ist ein sehr schönes Buch und auch hier wieder ein wesentlich leichter zu lesendes Buch, mal von Deleuze, in dem er, wo wir vor allem das zweite Kapitel über diese transzendentalen Illusionen, wo ich heute schon hingewiesen habe, besprechen werden und dann das letzte Kapitel Spinoza und wir. Also wo er versucht, so eine Art politisch-kulturphilosophische Interpretation des Ganzen zu liefern. Und was könnte das, was wir jetzt davor, dann in den Stunden davor gemacht haben, für unsere gesellschaftliche Realität bedeuten? Also meiner Meinung nach, das war so ein kleines Revolutionsbuch von Deleuze. So eine Art Bedienungsanleitung. Ja. Also das machen wir dann 2 Stunden durch. Dann ist es, dass ich versuchen will, das jetzt dann ist es so, dass ich zeigen möchte, es gibt ja auch Nietzsche in dieser Aufzeichnung, dass das dritte Buch von Nietzsche, Genealogie der Moral, gilt ja als das philosophischste Buch von Nietzsche, das auch wahrscheinlich für Foucault das wichtigste Buch war von Nietzsche. Und vor allem das letzte Teil, der dritte Teil dieses Buches, was bedeuten asketische Ideale? Da sehen wir, wie Nietzsche auf seine Art und Weise mit Spinoza, mit Deleuze, auf eine Form von Leben kommt, die ganz eng mit dem Begehren der Menschen verbunden ist, in dem Leben fast so etwas wird wie im Begehren sein, also das, was Spinoza Conatus nennt, und indem er für mich auf wunderbare Art und Weise auch eine Kritik des akademischen Philosophen liefert. Ja, sozusagen die akademische Philosophie als eine Form des Begehrens, in der wir von den Souterrains der Leiblichkeit nichts mehr wissen wollen. Also in der wir gerade Ernährung, Sexualität und all diese Ebenen der unteren Regionen unserer Leiblichkeit abwehren und mehr oder weniger, gerade wie ich gesagt habe, als Niedriges, als weniger Wertvolles etc. ausstoßen. Das heißt, ich werde mich dann 2 Einheiten dieser Interpretation des Conatus und des Begehrens von Nietzsche Sie werden dann hoffentlich sehen, dass das wirklich in einer sehr großen Nähe zu dem, was wir davor über Deleuze gehört haben und was Spinoza Conatus nennt, stehen wird. Dann ist es so, ich bin am muss am, also reise ab 15. Dezember ins Ausland. Das heißt, ich muss die eine Stunde am 17.12. kann ich nicht da sein. Das heißt, ich biete zwei Ersatztermine an. Das eine, ich habe, bevor ich weggehe, also ich bin nicht in Europa dann, am 13.12. habe ich noch einen Vortrag im Tanzquartier Wien über Bartleby, eigentlich über dieses I prefer not to do, also diesen Hungerkünstler von Kafka, dieses Verweigern von Gesellschaft, also die Verweigerungskraft als eine Kraft des sich ganz bestimmten Mechanismens, auch natürlich der Gesellschaft zu verweigern und damit herauszunehmen. Also die Verweigerung als eine Widerstandskraft, das ist ein Vortrag, der findet im Tanzquartier Wien statt, also den kann ich als Ersatz für die eine Stunde, wo ich nicht da bin, anbieten, beziehungsweise wird der Eckhart am 17.12. hier auch an meiner Stelle so eine Art Zusammenfassung von dem, was bisher war, anbieten, also wer da kommen will. Wichtig auch, Eckhart, magst du vielleicht noch was sagen? Es findet ja parallel ein Tutorium statt.
Ja, gut, bevor die Frage gleich kommt, es gibt keine institutionelle oder organisatorische Pflicht, dieses Tutorium zu besuchen. Es gibt aber, und das werdet ihr bald merken, wohl eine philosophische Notwendigkeit hinzukommen. Denn wir haben die große Chance, die Lektüre sowie auch den Stoff der Vorlesung auf extensive und intensive Art, wie man mit Deleuze sagen könnte, zu wiederholen. Das heißt, der Information nach zu verstehen, aber dann auch auf intensive Weise zu schauen, was bedeutet das für uns, was steckt da für eine Denkbewegung, nicht nur für einen Mechanismus dahinter, wie können wir den Rat denken. Und ihr habt auch schon gemerkt, ja, schon als Andre jetzt geredet hat, da kommen ständig Fragen, die wirklich auch tief gehen. Die interessieren mich auch, also lasst uns die einfach diskutieren. Ja. Donnerstag von 13 bis 15 Uhr im neuen Institutsgebäude im Hörsaal 2a. Versuchen wir uns da also zusammenzufinden und darüber zu reden.
Alle zwei Wochen, nicht?
Genau, denn die erste ist am 17.10. Das heißt genau zwischen den beiden Deleuze-Texten. Das heißt, wir können den einen Teil von was Philosophie nacharbeiten und den anderen schon vorarbeiten, und ihr werdet sehen, ihr könnt euch wunderbar dann in dem, was der andere sagen wird, dann zurechtfinden danach. Deswegen kommt einfach vorbei, schaut es euch mal an.
Wo kommt es vor?
Ah, genau. Neues Institutsgebäude. Hörsaal 2a.
Also ich kann es Ihnen nur heiß empfehlen. Okay, danke Eckhart. Und dann ist es so, das habe ich jetzt noch hineingeschoben, weil ich sonst immer so ein schlechtes Gewissen habe, etwas, was man nicht haben sollte. Bitte? Bitte?
A oder H?
H. Gut. Dass ich dann noch den Gedanken der Immanenz, Sie wissen, nicht nur Spinoza wurde klassisch in der westlichen Tradition, war er verschrien, auch von den deutschen Idealisten eine pantheistische Philosophie zu kreieren. Und Pantheismus ist überhaupt das Schlagwort, das die indische Philosophie charakterisiert. Daher möchte ich im Jänner dann noch kurz auf den Gedanken der Immanenz aus der Sichtweise auch asiatischer Philosophien einzugehen, auch um, was ich gerne mache und was mir immer dann ein Bedürfnis ist, ein bisschen die einseitige Perspektive der Europäer auf die Welt zu sprengen und auch ein bisschen nicht-europäische Perspektiven mit ins Boot zu nehmen. Also das heißt, da werde ich dann noch, das ist aber noch, ich sage es nochmal, das ist ein grobes Gerüst, das vor allem für Sie zeigt, was Sie lesen sollen. Ich nehme mir die Freiheit heraus, dieses Gerüst immer wieder umzuwerfen und dann je nachdem auch andere Sachen zu machen. Aber wenn Sie sich an dieses Gerüst halten, dann haben Sie eine gute Orientierung für die ganze Vorlesung, was sein wird und vor allem auch, was Sie am Ende für die schriftliche Prüfung gelesen haben sollten. Am 28.01. wird dann eben die erste schriftliche Prüfung stattfinden und all diese Blätter finden Sie auch Mut. Gut, ich glaube, das wäre das. Wir haben jetzt noch 10 Minuten. Also wenn 13 Personen circa herauskommen möchten, die eines dieser Protokolle übernehmen wollen, gerne. Und sonst hoffe ich, dass wir uns möglichst regelmäßig, die sich entscheiden, die Vorlesung zu besuchen, würde ich auch bitten, selbst wenn es Audiofiles kommt, hier auch persönlich möglichst oft zu erscheinen. Das liegt an meiner zweiten Forschungsrichtung, die in den Künsten liegt und ich die Live-Performance als einen wichtigen Bestandteil auch der akademischen Welt bewahren möchte und nicht alles nur auf Abwesenheiten reduzieren möchte. Also in dem Sinne sind Sie herzlich eingeladen, die kommen wollen, auch regelmäßig zu